Wir bekennen, dass wir oft feige sind. Wenn wir gerade davon gesungen haben, dass unsere Herzen voll sind und unsere Lungen stark sind wie die eines Löwen, dann ist das nur ganz ab und zu mal die Wahrheit. Wie oft sind wir Hasenherzen, Jesus? Und ich bete, dass du kommst durch deinen Geist und in Kraft und in Herrlichkeit und uns erfüllst mit diesem Mut, dass wir aufstehen können und wirklich wie Löwen die Wahrheiten rausbrüllen können, dass du uns als diejenigen, die wir oft so sind, als diese feigen, zurückgezogenen, verschüchterten Kinder Gottes nimmst und uns hinausstellst und uns füllst mit deinem Geist, dass wir Mut haben, dass wir keine Angst haben, dass wir keine Furcht haben, sondern dass wir wissen, dass in dir die Kraft und die Wahrheit ist. Jesus, wir beten, dass du unsere Herzen erfüllst und dass wir jetzt offene Ohren und offene Herzen haben, deine Wahrheiten zu verstehen und dass wir sie mächtig in uns aufnehmen können und auch wieder aus uns herauslassen können und nicht so verschüchtert sind, Jesus. Herr, ich möchte, dass deine Church hier eine mutige Gemeinde ist, wo das wirklich auch Output hat von dem, was du in unsere Herzen hineinlegst, und zwar mutig, laut. Jesus, komm und segne uns darin und nimm uns jetzt an deine Hand auch in diese Predigt hinein. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, Freunde. Come on. Ihr Lieben, wir sind in unserer Reihe Honig und Gold. Und unser Herz mit dieser Serie ist, dass wir nochmal so richtig Bock haben, dieses Wort Gottes als das zu nehmen, was es ist, nämlich die Wahrheit, die der Geist Gottes uns hat aufschreiben lassen, damit wir sie in Händen halten können. Und der Geist, der sie hat aufschreiben lassen, ist auch der Geist, der sie uns immer wieder neu erklärt. Und deswegen müssen wir darin unterwegs sein, müssen es lesen und müssen uns damit füllen. Und wir haben uns in den letzten 5 Wochen schon so viel damit beschäftigt, wie viele Kostbarkeiten da drin sind und darin liegen, wenn wir sie als Ganzes verstehen, als Ganzes begreifen und eben nicht nur so kleine Dinge rauspicken. Und heute wollen wir zum Abschluss nochmal den Fokus darauf legen, wie wichtig es ist, dass wir eben nicht nur, ich habe schon öfter gesagt, Vers des Tagesleser sind, sondern dass wir die Bibel anfangen, im größeren Kontext zu lesen. Ich habe euch eine Aussage von unserem Bundespräsidenten AD Joachim Gauck mitgebracht. Und wenn ihr das jetzt lest, das hat er vor 3 Jahren ungefähr in einem Interview mit Markus Lanz gesagt. Ich schäme mich sozusagen, ein Deutscher zu sein. Ich hasse und verachte das Land. Das sagt der höchste Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland vor 3 Jahren in einem Interview mit Markus Lanz. Wie kann dieser Mann von uns ein Ehrenhonorar bekommen? Wie kann dieser Mann ein Büro bekommen und ein Dienstfahrzeug bis heute auf Lebzeit? Wenn er sowas sagt, wie viele fühlen genau das? Wie kann der? Weißt du, was uns komplett fehlt? Der Kontext, in dem er das gesagt hat. Aber wie viele Shitstorms werden aufgrund von solchen Aussagen genommen? Hat er nicht gesagt? Wie kann der nur? Also dem müsste man sofort aber richtig rasieren. Das sind doch die Impulse, die wir haben, wenn wir das hören. Weißt du, was er in dieser Situation beschrieben hat? Seine Reise als junger Mann, als er sich damit auseinandergesetzt hat, welche Verbrechen das deutsche Nazi-Regime gemacht hat. Und was das mit ihm als jungen Mann gemacht hat, sich als Deutscher zu identifizieren. Und er hat im Präsens gesprochen, in der Gegenwartsform gesprochen, aber er hat seine Reise als junger Mann beschrieben. Und wenn du das dann hörst, dann macht es total Sinn, weil du auf einmal begreifst, in welcher Tiefe sich dieser Mann damit auseinandergesetzt hat und mit wie viel Dankbarkeit und Stolz er im Endeffekt auch als Bundespräsident gehandelt hat. Aber wenn du nur das siehst, dann möchtest du ihn glatt rasieren und sagen, was ist das denn? Und so sind wir ganz häufig unterwegs. Ich habe euch einfach mal, um es ein bisschen bildlicher darzustellen, etwas mitgebracht. Und zwar ein Foto. Und jetzt dürft ihr euch dieses Bild einmal anschauen. Und jetzt sag mal deinem Nachbarn, was du auf diesem Bild siehst. Was siehst du auf diesem Bild? Ist es ein Pony? Ist es ein Haus? Oder ist es vielleicht eine Giraffe? Wer ist für Giraffe? Ah, okay. Wer ist für was anderes? Ah, okay. Wenn wir nur das sehen, dann können wir erahnen, was es ist und wir können uns darauf aufgrund dessen eine Meinung bilden und sagen, ja, ich habe verstanden, worum es geht. Der Tim war im Zoo mit seinen Kindern oder was weiß ich, hat ein Foto gemacht, ist ihm nicht gelungen, er hat es einfach nicht drauf als Fotograf. So, dann kannst du dir eine Geschichte überlegen. Oder du nimmst das etwas größere Bild, das du jetzt sehen kannst. Und auf einmal verstehst du, selbst wenn du Giraffe gesagt hast, es geht hier nicht um eine Giraffe, sondern es geht um zwei Giraffen. Es geht um die Beziehung von Mutter zu ihrem Kind. Und auf einmal ist diese ganze, dieses Bild, von dem du genau wusstest, ich wusste das. Ich wusste ganz genau, was da jetzt kommt. Nein, wusstest du nicht. Du wusstest nicht, dass da zwei Giraffen kommen. Wusstest du nicht. Aber aufgrund deiner Überzeugung, ja, ja, ich weiß schon, hast du dir eine Meinung gebildet und warst dir total sicher darin. Und so gehen wir ganz oft auch mit dem Wort Gottes um. Wir nehmen so eine Aussage wie von Joachim Gauck, wir nehmen so einen Ausschnitt wie von dieser Giraffe und sind uns ganz sicher, dass das, was ich jetzt gerade darüber empfinde und fühle, genau richtig ist. Ich habe euch einen Text mitgebracht und ich sage euch, dieser Text hat es in sich, denn aufgrund dieses Textes wurden schon Gemeinden gespaltet. Matthäus 9, Vers 17. Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche. Kennt den Vers jemand? Er gärt ja noch und die Schläuche würden platzen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten. Das ist eine Aussage, die macht Jesus. Und hier musst du schon verstehen, hey, was sind eigentlich Schläuche? Hey, das sind so richtig schöne genähte Lederschläuche, in denen man früher Wein reingemacht hat. Und wer Leder kennt, der weiß, wenn man Leder länger benutzt, dann wird es irgendwann porös. Und Wein, der noch gärt und sich auch ausdehnt und noch arbeitet, der zerreißt dann solche Schläuche. Das heißt, du musst schon den ersten Hammer leisten, warum läuft da was aus? So, du musst schon mal überlegen, hey, was bedeutet eigentlich dieser Schlauch und warum Wein? Und aufgrund dieses Satzes, den Jesus gesagt hat, oder dieses Verses, sagen halt, hey, ne, da kommt eine neue Generation, die hat neue Ideen und diese neuen Ideen brauchen irgendwas Neues. Also lass mal eine neue Gemeinde gründen, lass mal Jugendkirche gründen. Und so spalten sich Gemeinden aufgrund von diesem Vers, weil hat ja auch Jesus gesagt. Aber hast du dir mal überlegt, was ist eigentlich das Thema? Worüber redet Jesus eigentlich? Was Jesus hier raushaut, ist eine Alltagsweisheit. So, das weiß jeder. Jedem ist das klar. Das ist eine logische Sache. Und jetzt gebe ich euch mal den Vers davor. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss wird noch größer. Ich weiß nicht, irgendwelche Näherinnen oder so unter uns. Warum sagt Jesus das? Er sagt, hey, ein altes, verwaschenes Kleidungsstück, das schon eingelaufen ist, wenn du darüber ein neues Stück gewebtes Stoff legst, das wird beim Waschen einlaufen und dieser einlaufende Flick wird wieder das nächste Loch reißen. Was Jesus hier sagt ist, Friends, das ist einfach dumm. Das macht man nicht. Du nimmst nicht ein neues Stück Stoff und machst es auf ein altes Stück, sondern du nimmst ein schon bereits verwaschenes Stück Stoff, das sich nicht mehr zusammenzieht. Was Jesus hier sagt, ist eine totale einfache Alltagsweisheit. Jesus hat hier zwei Alltagsweisheiten, die er den Leuten gerade sagt, sagen, hey Freunde, das wisst ihr doch. Keiner von euch würde neuen Wein in alte Schläuche machen, oder? Nein, natürlich nicht, Jesus, das ist ja total bescheuert. Wer würde das denn machen? Ja, genau. Der zweite Vers, den Jesus hier sagt, ist, wer würde denn ein neues Stück Stoff auf ein altes Kleidungsstück draufnehmen als Flicken? Ja, nee, keiner, Jesus. Jeder, der ein bisschen Ahnung davon hat, würde das nicht machen, weil das ist total blöd. Ja, genau. Das ist die Situation, in der Jesus gerade ist. Jesus erklärt den Leuten gerade etwas, was total offensichtlich ist. Aber was? Aber was? Aber versteht ihr, was ich meine? Du nimmst so einen Vers und fängst an, darüber deine Ideen auszubreiten, ohne dich zu fragen, hey, was versucht Jesus hier eigentlich klarzumachen? Und so sind wir leider ganz oft. Wir nehmen nicht das ganze Wort Gottes. Wir nehmen oft nicht den Kontext, sondern wir nehmen einen Vers raus oder eine kleine Passage und haben dann voll die gute Idee, was das bedeutet. Lass uns mal auf den Vers davor schauen. Jetzt wissen wir mal, Jesus gab ihnen zur Antwort. Wir wissen nicht wem. Können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt allerdings die Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird. Dann werden sie fasten. Oha. Also scheinbar gibt es hier eine Situation, weil Jesus gibt eine Antwort. Das heißt, es muss eine Frage geben. Und aufgrund dieser Frage, sagt Jesus, gibt ihnen den Leuten, die ihnen diese Frage gestellt haben, eine Antwort, die wie ein Bild ist. Hey, macht es Sinn, dass wir auf einer Hochzeitsfeier fasten, wenn der Bräutigam da ist? Nee, macht keinen Sinn. Macht es Sinn, ein neues Stück Stoff auf ein altes Kleidungsstück? Nee, macht keinen Sinn. Macht es Sinn, neuen Wein in alte Schläuche? Nee, macht keinen Sinn. Scheinbar möchte Jesus hier etwas deutlich machen. Es gibt etwas, das in dieser Frage liegt, das keinen Sinn macht. Und man hat schon die Ahnung, um was es gehen könnte. Denn was Jesus hier sagt, ist, hey, hier sind meine Freunde und da ist der Bräutigam. Natürlich fasten wir jetzt nicht. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage. Und jetzt merkst du, wer wäre drauf gekommen, dass es in diesem ganzen Text ums Fasten geht? Na, habe ich mir gedacht. Matthäus 9, daraufhin, Vers 14, daraufhin kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und fragten, warum fasten deine Jünger nicht? Wir und die Pharisäer fasten doch so viel. Das ist die Frage, das ist das Thema. Hey, hier kommen die Jünger von Johannes dem Täufer und sagen, ey Jesus, warum chillen deine Jünger? Warum genießen die das Leben, während wir fasten? Wir sind so streng, wir sind so straight in dem, wie wir unseren Glauben leben und deine Jünger machen das nicht. Warum? Und dann erklärt ihn Jesus, hey, wenn der Bräutigam da ist, dann werden doch seine Gäste nicht fasten. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, aber es kommt die Zeit, da wird der Bräutigam mal nicht da sein, dann werden sie fasten. Jesus beschreibt hier gerade die Situation, sagen, hey, ich bin hier und das sind meine Jünger, meine Freunde, meine Gäste, die werden doch jetzt nicht fasten, wenn ich da bin. Aber wenn ich nicht mehr da bin, dann werden sie fasten. Und um ihnen deutlich zu machen, wie logisch das ist, sagt er ihnen das, hey, wie ist das mit dem neuen Flicken? Nee, macht keinen Sinn. Ja, genau. Wie ist das mit dem neuen Wein in alte Schläuche? Nee, macht keinen Sinn. Genau. Genauso macht jetzt in dieser Situation Fasten keinen Sinn. Das ist das, was Jesus gerade versucht zu beschreiben und ihnen zu erklären. Und wir nehmen oft so einen Vers und stricken daraus eine ganze Theologie und begründen damit, warum es jetzt gut ist, dass die Gemeinde sich jetzt zum Beispiel trennt und spaltet. Und Jesus redet hier von einer Alltagsweisheit mit einem ganz anderen Thema. Deswegen ist es so wichtig, Freunde, dass wir die Bibel nehmen und es im Kontext lesen. Hey, was ist eigentlich die Aussage, die Jesus hier machen möchte? Was ist sein Punkt? Und das betrifft mal den Text an sich und mal trifft es auch den größeren Kontext. Und ich möchte mit euch da mal kurz reingehen. Hey, welche Fragen können wir uns eigentlich stellen, wenn wir die Bibel lesen? Denn die Bücher wurden mit einem Zweck geschrieben. Hey, in welche Situation hinein wurde dieser Brief oder dieses Buch eigentlich geschrieben? Was war eigentlich die Atmosphäre? Ja, an wen wendet sich der Autor? Ist das an eine Person? Ist das an eine Region? Ist das an eine Church? Oder an wen richtet sich das? Die Frage, die auch nicht ganz unwichtig ist, hey, wie waren eigentlich die Machtverhältnisse damals? Wer war eigentlich der König? Hatte das Volk Israel zu dem Zeitpunkt eigentlich einen König? Keine Ahnung, ist aber wichtig vielleicht zu wissen, wo findet das denn statt? Wenn ihr ein bisschen die Geschichte vom Volk Israel kennt, dann wisst ihr, dass dieses Volk nach dem dritten König Salomo sich getrennt hat. Dann gab es auf einmal zwei, dann gab es einmal Israel, 10 Stämme, und Juda, den Stamm Juda und Benjamin, als ein geteiltes Land. Das kennen wir aus unserer Geschichte, ein geteiltes Land. Und dann gibt es einmal die Situation, dass einige Propheten zu Israel, also zu den 10 Stämmen, reden und in ihre Situation hineinreden, während zum gleichen Zeitpunkt ein anderer König in Juda regiert hat und zur gleichen Zeit ein anderer Prophet zu diesem Südreich, wie man es nennt, redet. So, das sind einfach so Details, die sind aber wichtig, um zu verstehen, warum ist hier die Hauptstadt Samaria? Verstehe ich gar nicht. Warum ist hier die Hauptstadt Jerusalem? Zwei Hauptstädte. Ja, das macht dann Sinn, wenn du verstehst, das ist ein geteiltes Land. So, das sind so ganz wichtige Dinge, die wir manchmal berücksichtigen müssen, um einen Text verstehen zu können. Und eine Sache, die auch super wichtig ist, sind Bräuche und Sitten zu verstehen. Und da möchte ich jetzt mit euch kurz mal hineingehen, und zwar in die Sitte des Heiratens. Du warst mit Sicherheit schon auf einer Hochzeit, viele von euch waren auch bestimmt schon auf 15 oder 30 oder 100 Hochzeiten, und du weißt, wie eine Hochzeit aussieht. Und zwar im 21. Jahrhundert, hier irgendwo im Bergischen, im Rheinland, so feiert man hier Hochzeit. Im 1. Jahrhundert, zur Zeit Jesu, hat man Hochzeit aber anders gefeiert. Und wir haben gerade gehört, wo Jesus sagt, hey, wenn der Bräutigam hier ist, dann werden die Gäste ja nicht fasten. Aber es wird eine Zeit geben, da wird er nicht da sein. Das heißt, Jesus beschreibt etwas, was wir, was immer er damit auch meint. Aber wenn du verstehst, wie eine Hochzeit früher gefeiert wurde, dann wird sich auf einmal ein ganz neues Bild für dich ergeben. Wir wollen dir mal kurz ein bisschen dem nachspüren. Und zwar fängt es an, dass ein junger Mann sich unsterblich in eine junge Frau verliebt hat. Und ihrem Papa gesagt, Papa, ich möchte dieses Mädchen heiraten. Und manchmal hat der Vater auch gesagt, Junge, das ist sie. So, aber wie auch immer, es ging darum, dass der Vater zu dem Brautvater ging, Vater des Bräutigams ging zum Brautvater und es wurde ein Brautpreis bezahlt. Und zwar war dieser Brautpreis recht hoch. Und wenn wir dann mal weiterlesen, was Jesus für uns getan hat, dann lesen wir in 1. Petrus 1, 18 und 19. Ihr wisst ja, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinnlosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Und der Preis von diesem Loskaufen war nicht etwa Vergängliches wie Silber und Gold, sondern das kostbare Blut eines makellosen, fehlerlosen Lammes, das Blut von Jesus Christus. Wenn Jesus sich als Bräutigam auch in dieser Situation, die wir gerade gelesen haben, vorstellt, dann bedeutet das, dass er einen hohen Preis bezahlt hat für seine Braut. Und wir hören immer wieder, dass Jesus den Preis bezahlt hat und als Bräutigam hat er den höchsten Preis für seine Braut bezahlt. Nämlich mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben hat er bezahlt. Dann wurde verhandelt. Dann wurde eine Art Ehevertrag geschlossen und als Zeichen dieses Vertrages wurde gemeinsam hat das zukünftige Brautpaar oder Ehepaar ein Gläschen Wein zusammengetrunken. Und zwar als ein Versprechen dahin, hey, wir gehören zusammen. Das war eine rechtsgültige Verbindung zu dem Zeitpunkt. Das war die Verlobung, würden wir sagen. Aber es war ein rechtsgültiger Akt, sagen wir gehören von jetzt an zusammen. Und besiegelt wurde das, indem man den Kelch, ein Glas Wein zusammen getrunken hat. Ich möchte aus Lukas 22 vorlesen. Ebenso nahm er Jesus nach dem Essen den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund. Das heißt, wir schließen einen Bund, einen neuen Bund. Einen neuen Bund der Liebe. Besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das heißt, auch hier ist wieder eine Analogie zur Hochzeit. Sagen, hey, ich bezahle den Preis, den Brautpreis. Wir besiegeln diesen Bund mit einem Kelch. Das feiern wir bis heute. Das ist das, was wir das Abendmahl nennen. Das ist eigentlich in diesem Bild die Verlobungsfeier. Nur ist es nicht nur so ein romantisches, oh ja, er hat mich gefragt und hat ein paar Rosenblätter verstreut und es war am Strand und es war total schön und ich habe, guck mal, diesen Ring. Aber eigentlich heißt es nichts Rechtsverbindliches, sondern das war ein rechtsverbindlicher Akt, der damals geschlossen wurde. Und genau so hat Jesus mit uns einen rechtsverbindlichen Bund geschlossen. Ich gesagt habe, hey, ich bezahle den Preis für dich als Gemeinde, ich bezahle den Preis für dich persönlich. Ich bin der Bräutigam und ich bezahle und wir schließen diesen Bund. Und das feiern wir bis heute, indem wir das Abendmahl feiern, dass Jesus mit uns diesen Bund geschlossen hat. Danach zieht das Brautpaar aber nicht zusammen, sondern der Bräutigam geht erstmal zurück, um ein Haus vorzubereiten, eine Wohnung vorzubereiten. Und der Bräutigam verabschiedet sich. Ja, das ist alles Teil einer Hochzeit und das zieht sich teilweise bis zu einem Jahr. Und wir lesen das in Johannes 14, 2 und 3. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Auch das gehört zu einer jüdischen Hochzeit. Der Brautpreis wird bezahlt, der Bund wird besiegelt mit dem Kelch und dann bereitet der Bräutigam ein Zuhause vor. Und das ist diese Situation, die Jesus vorhin in dem Text beschrieben hat. Hey, es wird eine Zeit geben, da wird der Bräutigam nicht da sein. Da werden sie fasten. Das ist genau die Situation, in der wir jetzt gerade drin stecken. Unser Bräutigam, und ich habe es euch schon mal gesagt, ja, ich hatte so lange Mühe mit diesem Bild, weil ich wollte nicht Braut sein. Das fühlt sich komisch für mich an. Aber als ich das alles angefangen habe, etwas tiefer zu verstehen. Und das ist ein Bild, Freunde, ja, Jungs, gerade für euch ist es ein Bild. Aber es ist ein mächtiges, starkes Bild. Und Jesus ist jetzt dabei, diese Wohnung für seine Braut vorzubereiten. Und das ist die Zeit, in der wir fasten. Wo wir auf unseren Bräutigam warten. Denn wir sind in einer rechtsgültigen Beziehung miteinander. Aber es ist noch nicht, dass wir da sind, wo er ist. Aber er wird kommen und wird uns holen. Und so ist diese Zeit des Wartens eine ganz, ganz elementare und wichtige Zeit, auch gerade für die Braut. Denn in dieser Zeit bereitet sich auch die Braut vor. Hey, ich weiß nicht genau, wann er kommt, aber er wird kommen und er wird mich holen. Und dann möchte ich ready sein. Das ist unsere Zeit, Freunde. Hey, und hier geht es darum, jetzt treu zu sein, uns vorzubereiten auf den Moment, wo er dann kommt. Und das ist manchmal anstrengend, weil wir wissen es nicht genau. So wusste es auch die Braut nicht. Aber sie wollte den Moment nicht verpassen, wo der Bräutigam kommt. Und deswegen war es so, so wichtig, dass sie bereit ist. Und in Markus 13 heißt es, doch wenn jener Tag oder jene Stunde sein wird, weiß niemand. Keiner weiß, wann der Bräutigam kommt. Nicht einmal die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Nur der Vater weiß es. Seid also wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Auch das gehört zu diesem Hochzeitsritual. Ja, wenn alles ready ist, dann sagt der Vater so, Sohn, jetzt holst du deine Braut. Und es ging darum, bereit zu sein, vorbereitet zu sein. Und dann kommt er meistens in der Nacht, der Bräutigam. Das gehört auch zur jüdischen Tradition. Und ihr müsst, nochmal, wir sind dabei, die Sitte zu verstehen, wie die Menschen damals Hochzeit gefeiert haben, damit wir verstehen können, welches kraftvolle Bild uns Jesus eigentlich immer wieder gibt, wenn er davon spricht, dass wir seine Braut sind, dass er der Bräutigam ist, dass er uns zu sich holen wird. In 1. Thessalonicher heißt es dann, denn sobald der Befehl gegeben ist, die Stimme des höchsten Engels ertönt und die Posaune Gottes zu hören ist, wird Christus der Herr selbst vom Himmel herabkommen. Zuerst werden die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, um ihn zu begrüßen. Denn er ist unser Bräutigam. So werden wir für immer bei ihm sein. Auch das ist genau dieser Moment. Die Braut hört, ey, da kommt er mit Pauken und Trompeten sozusagen. Sie hält nichts mehr, sie stürmt raus zu ihrem Bräutigam hin. Und genau das beschreibt Jesus hier. Er wird dieser Moment kommen, dann wird jeder hören, Jesus kommt. Und dann werden wir zu ihm entgegenlaufen. Auch das ist Teil des Hochzeitritus. Und dann gibt es den zweiten Kelch. Dann wird dieser Bund quasi vollendet. Das ist das, was Jesus gesagt hat. In Matthäus 26 können wir das lesen. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken. Warum sagt Jesus das? Bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinken werde, im Reich meines Vaters. Man nennt ihn auch den Freudenkelch oder den Kelch der Vollendung. Das heißt, bei der Hochzeit wird nochmal ganz offiziell Braut und Bräutigam trinken gemeinsam aus einem Kelch, um diesen Bund vollständig zur Erfüllung zu bringen, sozusagen. Und genau das ist das, was Jesus gesagt hat. Ich werde keinen Wein mehr trinken. Ich habe jetzt diesen Kelch der Verlobung getrunken und dann werden wir auf der Hochzeitsparty nochmal gemeinsam aus diesem Kelch trinken, um den Bund zu vollenden. Deswegen ist das nicht einfach nur so dahingesagt von Jesus. Sondern, oh ja, ich werde auch ein bisschen fasten. Ihr fastet, ich faste, dann fasten wir halt alle. Nein, es ist ganz bewusst auf diesen Moment beschrieben, wo dieser Bund vollendet wird. Und ein letztes, die große Party. Ja, das war immer so das ganz große Ende. Nachdem der Bräutigam seine Braut nach Hause geholt hat, sie diesen Kelch getrunken haben, das vollendet haben, dann wurde die große Party gefeiert. Und das ist der letzte Vers für heute. Hey, lasst uns freuen und jubeln, steht in Offenbarung 19, und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Die Bibel ist voll von dieser Analogie. Und seine Braut hat sich vorbereitet. Das sind wir als Church, das sind wir als Familie, das sind wir als Gemeindefamilie. Sie durfte sich in reines, strahlendes, weißes Leinen kleiden. Das Leinen steht für die gerechten Taten derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und der Engel sagte zu mir, schreib auf, glücklich sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Das ist ein ganz anderer Kontext. Hier geht es um dieses Bild, was immer wieder genutzt wird. Hey, wenn Jesus davon spricht, dass er der Bräutigam ist, dass die Gemeinde die Braut ist, dass wir ready sein sollen. Und wir sind in dieser Phase, wo wir darauf warten, dass der Bräutigam kommt. Und das ist eine Phase, in der wir uns vorbereiten sollen, in der wir bereit sein sollen. Warum ist mir das so wichtig? Warum ist uns das so wichtig? Hey, da stecken so viele Geheimnisse drin, wenn wir anfangen, etwas tiefer zu graben. Wenn das, was Gott tut, er offenbart sich hier. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber bei all dem, was wir gerade gelesen haben, hey, der Plan ist glasklar. Und wenn du etwas von jüdischer Hochzeit verstehst, dann weißt du, was der nächste Schritt ist. Es ist eigentlich ganz offensichtlich. Nur für uns als Menschen des 21. Jahrhunderts hier in Westeuropa ist es nicht ganz so, weil unsere Hochzeiten sind anders. Und wenn wir unser Bild von einer westlichen Hochzeit hier reinlegen, verstehen wir nicht das Geheimnis, das Gott da hineingelegt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen zu verstehen, hey, was hat das denn eigentlich damals bedeutet? Denn darin liegt der große Schatz, dass wir jetzt sagen können, hey, krass. Jeder Schritt ist klar und wir sind jetzt gerade in der Wartenszeit und es ist völlig klar, was als nächstes kommt. Hey, der Bräutigam wird kommen und uns holen. Und dann weißt du auch, was der nächste Schritt ist. Hey, wir werden nochmal diesen zweiten Kelch trinken und dann gibt es Riesenparty. Hey, wir wissen schon ganz genau, wie die Steps aussehen, weil sie alle schon längst aufgeschrieben sind. Wenn wir aber sagen, hey, Thema Hochzeit, nee, interessiert mich nicht. Hä, warum kommt der Bräutigam? Ich dachte, der Bräutigam wartet auf die Braut. Komisch, ist genau andersrum hier. Völliger Blödsinn. Dann verpassen wir diese Momente, die so kostbar und so wertvoll sind. Hey, was lernen wir? Hey, wir lernen, dass wir schon längst in einem rechtsgültigen Verbindung mit Jesus stehen. Das ist so wichtig. Ja, wir sind schon in einer rechtsgültigen Beziehung mit ihm. Und wir warten. Und wir lernen so viel über sein Wesen, nämlich, dass er etwas für uns vorbereitet hat, dass er als dieser gute Bräutigam alles getan hat, damit wir wirklich seine Braut werden können. Wir lernen so viel über das Herz Jesu in diesem Bild. Und dann kriege ich als Mann Angst, wenn Jesus sagt oder Paulus dann sagt, hey, na, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, liebe Männer, so sollt ihr eure Frauen lieben. Dann wird dieses Bild auf einmal nochmal ganz anders krass. Ich lerne so viel. Und was bedeutet das? Ich kann mir sicher sein. Du kannst dir sicher sein. Wenn du angenommen hast, dass Christus dein Herr ist, dass er wirklich auch für dich der Bräutigam ist, auch wenn das einem Mann manchmal doch schwer über die Lippen kommt. Das ist so wertvoll und so kostbar. Aber vielleicht lernst du gerade auch, nee, ich habe diesen Bund nicht geschlossen. Es war schön, was du sagst und es klingt irgendwie nice, aber ich habe diese Verbindung mit ihm noch nicht geschlossen. Dann ist vielleicht heute dein Moment. Sagen kann, ich möchte mit diesem Jesus, der den höchsten Preis für mich bezahlt hat, eine Beziehung eingehen. Ich möchte mich ihm komplett und ganz anvertrauen. Denn er hat alles getan, damit wir in dieser Beziehung mit ihm leben können. Und ich lade dich ein, wenn das etwas ist, was du noch brauchst, dass du für dich jetzt deine Entscheidung triffst. Sag, ich möchte in diese Beziehung mit diesem Jesus eintreten, der den höchsten Preis dafür bezahlt hat, damit ich mit ihm eine Verbindung eingehen kann. Der all meine Lasten abnehmen will, der all meine Verzweiflung abnehmen will, der mir eine Zukunft geben möchte, der mir Hoffnung gibt, der mir Freiheit gibt. Wenn du das bist, dann möchte ich für dich beten und dich einladen, dass du gleich nach dem Gottesdienst nach vorne kommst, damit wir da noch tiefer einsteigen können. Jesus, jedes Herz, das sich dir gerade entgegenstreckt und sagt, hey, ich habe mich noch nicht von dir freikaufen lassen, aber ich möchte das. Vater, ich bete, dass du jedes Herz jetzt wirklich segnest, das sich nach dir ausstreckt und sagt, ich möchte Teil dieser Braut werden, ich möchte dazugehören. Und ich möchte dir zusprechen, dass dein Herr, hier bin ich. Ich will ganz dein sein, von ihm gehört wird und er das ernst nimmt. Sprich es mit deinen Worten aus. Sag ihm, wie sehr du ihn brauchst, wie sehr du ihm vertraust, wie sehr du es brauchst, dass er wirklich auch für dich dieses Lösegeld bezahlt hat. Herr, und ich bete, dass du deinen Geist jetzt ausgießt über jede Seele, die diese Entscheidung getroffen hast. Ich bete, dass du mit Gnade und Freude kommst, mit Gewissheit und Zuversicht. Vater, ich bete, dass du die Menschen jetzt wirklich emporhebst, dass sie fühlen und spüren können, hey, die Gegenwart Gottes ist da, seine Gnade, seine Freiheit ist da. Ich darf Teil dieser Braut sein. Jesus ist mein Bräutigam und all die Hoffnung, all diese Zukunft sind auch Teil meiner Zukunft. Damit segne ich dich in Jesu Namen. Amen.